Ich lese uns aus Gottes Wort, und zwar aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch und alle und gedenken euer in unseren Gebeten. Und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist. Und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Acharia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Makedonien und Acharia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Denn sie selbst verkündigen über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn.
Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, lass es nun zu einem Wort des Lebens und der Liebe und der Hoffnung für uns werden. In Jesu Namen. Amen. Ja, ihr habt es an der Lesung schon gemerkt. Heute beginnen wir mit einer sechswöchigen neuen Predigtreihe zum ersten Brief des Apostels Paulus an die christliche Gemeinde in Thessalonich. Ich denke, dass wir aus diesem Brief viel Ermutigung mitnehmen werden. Er ist sehr optimistisch, sehr zuversichtlich geschrieben. Und das ist eigentlich eine große Überraschung, wenn man bedenkt, vor welchem Hintergrund dieser Brief geschrieben wurde. So viel wir wissen, ist die christliche Gemeinde hier nicht einmal so alt wie Gemma. Es ist eine Babygemeinde. Die Geburt ist erst ein paar Monate her und sie war nach allen Maßstäben eine ziemlich dramatische Geburt. Die Gemeinde wurde geboren, als der Apostel Paulus nach Thessalonich gekommen war und dort dieselbe Botschaft von Jesus Christus verkündigte wie auch sonst überall. In Philippi war er deshalb allerdings öffentlich geschlagen worden, im Ort davor. Und er war ins Gefängnis geworfen worden. Und auch in Thessalonich wäre es ihm beinahe genauso gegangen. Nur etwas mehr als 3 Wochen konnte Paulus in der Stadt Thessalonich zubringen und dort die Botschaft des Evangeliums verkündigen. Nur 3 Wochen. Doch die Wirkung war eine durchschlagende. Viele Juden, wir lesen davon übrigens in der Apostelgeschichte, viele Juden und dazu noch viel mehr Nichtjuden hören das Evangelium und sie werden von seiner Wahrheit überzeugt. Sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und das ist die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde in Thessalonich. Eine neue Gemeinde ist geboren. Und wie das so ist mit Neugeborenen, wir haben es gerade gehört, lässt man sie nicht gern allein. Sie nehmen alles in Anspruch. Wenn so ein kleines Wesen auf die Welt kommt, dann dreht sich bei Mama und Papa auf einmal alles um das Neugeborene. Windeln wickeln, stillen, Bäuerchen machen. Warum schreit es jetzt? Ihr wisst, was ich meine, stimmt's? Wenn das Kind schreit, versuchen die Eltern alles, um es zu beruhigen. Und erst wenn das Kind zufrieden daliegt, können sich auch die Eltern für einen kurzen Moment entspannen. Und genau so hat auch Paulus für sein Baby empfunden. So kurz nur war er bei ihnen, 3 Wochen. Und dann muss er sich schon sich selbst überlassen. Denn der Erfolg seiner Verkündigung hatte eine Kehrseite für ihn. Einflussreiche Männer erkannten in Thessalonich darin eine Gefahr für ihren Einflussbereich. Sie organisieren einen Mob, der sich Paulus vorknöpfen soll. Sie können ihn zwar nicht finden und Paulus kann wenig später unversehrt weiterziehen, doch die Gemeinde ist nun sich selbst überlassen. Und auch sie haben es nicht einfach. Hier in Vers 6 ist von großer Bedrängnis die Rede. Gemeint sind Benachteiligung, Verfolgung, so wie es auch heute noch vielen Christen in Ländern mit anderen Hintergründen geht. Natürlich ist Paulus voller Sorge. Wie geht es ihnen? Was machen sie? Was brauchen sie? Und gibt es sie überhaupt noch? Sobald er kann, schickt Paulus also seinen engen Freund Timotheus zurück nach Thessalonich. Und erst als Timotheus mit guten Nachrichten zurückkehrt, da kann Paulus sich für kurze Zeit entspannen. Und überglücklich schreibt er diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, den wir uns in den nächsten 6 Wochen anschauen werden. Seine Freude und auch die Fürsorge von Paulus durchdringt diesen gesamten Brief. Schaut euch zum Beispiel an, was er hier in Vers 2 schreibt. Dort heißt es: Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebeten. Und daran merken wir schon, auch wenn Paulus die Gemeinde schweren Herzens alleine zurücklassen musste, dann war die Gemeinde doch nie wirklich allein. Gott war von Anfang an bei ihnen. Er hat sie geboren. Er hat sie in allen Schwierigkeiten beschützt. Und deshalb dankt Paulus Gott hier. Der Bericht von Timotheus muss sehr positiv gewesen sein. Denn man bekommt hier nicht den Eindruck, dass die Gemeinde sich in einer existenziellen Krise befindet. Paulus schreibt hier zum Beispiel in Vers 7, dass sie sogar ein Vorbild geworden sind für alle Gläubigen in ihrer Region und darüber hinaus. Und entsprechend lautet auch unser Predigttitel heute: eine vorbildhafte Gemeinde. Und wenn wir uns diese Zeilen in diesem Brief gleich näher betrachten, dann erfahren wir auch, was Paulus unter einer vorbildhaften Gemeinde versteht. Auf diese Frage gibt er hier eine einfache, doppelte Antwort. Eine vorbildhafte Gemeinde ist eine Gemeinde, die das Evangelium annimmt und es weitergibt. Eine Gemeinde, die das Evangelium annimmt und weitergibt. Kurz gefasste Aussage, die wir jetzt in 3 Schritten entpacken werden. Zuerst wollen wir uns natürlich anschauen, was denn eigentlich mit dem Evangelium gemeint ist. Es muss ja eine Botschaft von fast magnetischer Anziehungskraft sein, dass sich so viele Menschen in so kurzer Zeit und selbst angesichts bedeutendster Nachteile wie Verfolgung entscheiden, dieser Botschaft Glauben zu schenken. Was genau diese Botschaft beinhaltet, das erfahren wir in Kurzform in den Versen 9 und 10. Und dort beschreibt Paulus, was geschehen war, als er nach seinem Fortgehen andere christliche Gemeinden besuchte. Und er sagt, Vers 9, denn sie selbst, also gemeint sind diese anderen Gemeinden, sie selbst verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten. Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Das ist das Evangelium in Kurzform und es beschreibt auch das, was das Evangelium bewirkt hat. Zuerst sehen wir hier, dass sich Menschen weg von den Abgöttern bekehrt haben. Gemeint sind damals griechische, römische und sonstige Gottheiten, die von den Menschen angebetet wurden. Die Abgötter der damaligen Zeit haben bestimmte Namen: Venus, Zeus, Mars, Diana und noch eine große Vielzahl anderer. Diese Götter beteten die Menschen damals um Schutz und Gesundheit, um Bewahrung und Erfolg im Leben an. Die Menschen dienten diesen Göttern, um sich ihren göttlichen Schutz zu sichern. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber für mich klingt das zunächst einmal ungewohnt und vielleicht sogar so ein Stück weit primitiv. Es passt nicht in unsere Zeit, könnte man meinen, dass man falsche Götter wie Venus oder Mars oder Zeus anbetet. Und vielleicht haben wir hier schon eine Antwort darauf, warum die Thessalonicher in so großer Zahl das Evangelium annehmen. Viel Götterei ist kompliziert. Und im Vergleich dazu enthält das Evangelium eine sehr klare Botschaft, eine Botschaft, die Sinn macht, wenn wir uns damit befassen. Doch wir sollten vorsichtig sein und die Thessalonicher nicht zu schnell als geistlich unterentwickelt abtun. Denn auch wir nehmen vielleicht öfter, als uns das bewusst ist, Botschaften an, ohne sie zu hinterfragen. Und es kann sein, dass auch wir Abgötter anbeten, ohne es zu merken. Klar haben sie keinen Namen, doch das heißt nicht, dass es sie heute nicht mehr gibt. Gestern Nachmittag zum Beispiel haben wir mit unseren Kindern einen Film angeschaut. Ich weiß nicht mal mehr, wie er hieß. Er war okay. Der Name ist aber auch nicht so wichtig. Und an einer Stelle im Film sagte eine Mutter zu ihrem Kind, Familie ist das Wichtigste im Leben und es gibt nichts, was wichtiger ist. Familie ist das Wichtigste im Leben, es gibt nichts, was wichtiger ist. Ich weiß nicht, wie ihr auf diese Aussage reagiert. Für die eine ist Familie vielleicht wirklich das Wichtigste im Leben. Für andere, naja, vielleicht schätzen andere ihre Unabhängigkeit höher ein. Aber der Punkt ist dieser, für jeden gibt es etwas, das das Wichtigste im Leben darstellt. Vielleicht ist es Arbeit und Karriere, vielleicht Gesundheit und Wohlstand, Selbsterfüllung ist der große westliche Traum und dazu gehören natürlich Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, das Streben nach Glück. Egal welcher Sache wir in unserem Leben die höchste Priorität einräumen, wenn es nicht Gott selbst ist, dann nimmt etwas anderes seinen Platz ein. Es wird so zum Abgott, der auch uns heute für den Preis der Anbetung etwas verspricht, was wir uns wünschen. Vielleicht Sicherheit, vielleicht Bewahrung, angenommen sein, geliebt sein, Erfolg vielleicht auch. Das sind die Dinge, die sich die Menschen damals gewünscht haben. Das sind die Dinge, die wir Menschen uns heute wünschen. Damit uns unsere Götter geben, nach was wir uns sehen, müssen wir ihnen natürlich dienen. Vielleicht heißt das, dass wir zum Beispiel dem Karrieregott oder irgendeinem anderen Gott ein Opfer bringen. Wir sprechen oft in dieser Sprache, ohne es zu merken. Vielleicht müssen wir ein Opfer bringen und unserem Gott so dienen, dass er uns Momente des Glücks und der Selbsterfüllung schenkt. Aber das Problem mit diesen Göttern sind natürlich die leeren Versprechungen, die sie geben. Tote Dinge, Geld oder was es auch immer sein mag, können weder Sicherheit noch ein erfülltes Leben garantieren. Und schon gar nicht können sie das schenken, wofür wir eigentlich geschaffen würden, ewiges Leben mit Gott. Auf solche falschen Götter zu vertrauen und sie auf den Platz des wahren Gottes zu erheben, ist dünnes Eis. Es kann uns vielleicht für kurze Zeit tragen. Für kurze Zeit sind wir vielleicht glücklich, aber nie auf Dauer. Auch viele Thessalonicher sind anscheinend desillusioniert von ihren falschen Göttern und als sie die Botschaft von Jesus Christus hören, verstehen sie und nehmen sie dankbar an. Die Botschaft des Evangeliums ist nicht schwer zu verstehen. Tatsächlich könnte man sie sehr kurz zusammenfassen, nämlich ungefähr so. Erstens, Gott hat diese Welt und uns darauf geschaffen und er hat uns für eine gute und harmonische Beziehung mit ihm geschaffen. Es überrascht uns vielleicht. Vielleicht denken wir, Gott möchte weit weg von uns sein. Gott will uns nahe sein. Doch wir Menschen haben statt ihm andere Götter vorgezogen. Statt die Beziehung zu Gott zu suchen und zu vertiefen, setzen wir unser Vertrauen auf andere Götter. Mars und Venus damals, Familie oder Karriere heute. Alle Menschen zu jeder Zeit haben sich so vom wahren Gott abgekehrt. Und das hat natürlich ernste Konsequenzen. Wenn wir den Faden, die Verbindung zu dem kappen, der das Leben gibt, dann ist auch unser Leben eines Tages zu Ende. Dann wird Gott uns für unser Handeln eines Tages zur Rechenschaft ziehen. Und deshalb spricht Paulus hier in Vers 10 vom zukünftigen Zorn, von dem wir errettet werden müssen, weil wir es uns mit Gott verdorben haben. Und hier kommt die gute Botschaft des Evangeliums. Die gute Botschaft des Evangeliums lautet, dass Gott selbst diese Errettung ermöglicht hat. Sein Sohn Jesus Christus kam in diese Welt und er wandte sich nicht von Gott ab, sondern er machte es möglich, dass wir nicht mehr den Zorn Gottes erfahren müssen, indem er ihn am Kreuz auf sich genommen hat. Freiwillig und aus Liebe für uns nahm er Gottes Zorn auf sich, damit wir frei sein können. Errettung ist ein Geschenk Gottes. Und wir brauchen es nur anzunehmen, indem wir an Jesus glauben. Bekanntlich blieb Jesus, nachdem er sein Leben für uns gab, nicht für immer tot, sondern der Gott, der allen Leben gibt, hat ihn, den Unschuldigen, wieder zum Leben erweckt und hat ihn als Regenten über diese Welt eingesetzt, für das, was er getan hat. Und das Evangelium von Jesus Christus ruft deshalb alle Menschen auf, wie es hier heißt, sich von falschen Göttern abzukehren und hin zum lebendigen und wahren Gott umzukehren. Das Evangelium ruft uns auf, das Geschenk Gottes für uns in Anspruch zu nehmen, indem wir an Jesus glauben, unser Vertrauen auf ihn setzen und uns so erretten lassen. Wir müssen unsere Errettung nicht selbst erarbeiten, Gott schenkt sie uns, wenn wir an Jesus glauben und ihn als Regenten oder, wenn man so will, als König über diese Welt anerkennen. Das ist die Botschaft, die der Apostel Paulus im Jahr 50 nach Christus, also nur 17 Jahre nachdem Jesus auferweckt wurde, in Thessalonich verkündigt. Es ist eine einfache Botschaft. Und es ist dieselbe Botschaft, die wir heute verkündigen und für die wir Gemma heute gesegnet haben, damit auch sie durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus ewiges Leben hat. Und es ist eine Botschaft, die die Menschen nicht kalt lässt. Sie bewirkt etwas. Die einen lehnen sie total ab. Sie hassen Paulus für das Evangelium, das er verkündigt. Sie hetzen einen Mob auf ihn. Vielen anderen dringt diese Botschaft ins Herz. Als sie sie hören, wird ihnen mit einem Mal klar, dass sie falschen Dingen gedient haben, die gar keine Götter sind. Sie merken, dass sie den wahren Gott anbeten sollten. Sie erkennen, dass sie Rettung brauchen und deshalb wenden sie sich Gott zu und glauben an seinen Sohn Jesus Christus und sind errettet vor dem zukünftigen Zorn. Das ist das Evangelium. Und nun haben wir relativ viel Zeit mit der ersten Frage zugebracht. Was ist das Evangelium? Vers 9 und 10. Die nächsten beiden Punkte sind deutlich kürzer, denn wenn wir verstanden haben, was das Evangelium ist und wozu es aufruft, dann wird daraus schon recht deutlich, was es bedeutet, das Evangelium anzunehmen. Also wir sind beim zweiten Punkt. Was bedeutet es, das Evangelium anzunehmen? Wir haben schon gesehen, dass das Evangelium anzunehmen bedeutet, dass man es glaubt und darauf hofft. Dass man es glaubt, dass man sich darauf verlässt. Mit diesem sich darauf verlassen, mit diesem Hoffen, ist aber keine vage Möglichkeit gemeint, so als ob man sagen würde, hoffentlich gewinnt RB Leipzig nachher gegen Schalke. Paulus wünscht ihnen nicht viel Glück, indem er sagt, vielleicht schafft es Jesus ja, euch zu erretten. Alles Gute. Sondern christliche Hoffnung steht für eine gewisse und felsenfeste Zuversicht, auf die man sich verlassen kann und sein Leben darauf bauen kann. Glaube und Hoffnung haben praktische Auswirkungen auf das Hier und Jetzt, weil sie einen felsenfesten Grund darstellen, wie die Zukunft für uns aussieht. Und diese praktischen Auswirkungen, die sehen wir in Vers 3. Dort heißt es, wir denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer, erstens, Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Also Glaube und Hoffnung, die zwei hatten wir schon. Diese drei, Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind die drei Merkmale von Menschen, die das Evangelium annehmen. Und alle drei haben praktische Auswirkungen. Wahrer Glaube wird am Handeln der Christen in der Welt sichtbar. Wahrer Glaube führt aber auch zu Liebe. Und diese Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl, so wie wir es oft missverstehen, sondern auch sie, wie wir hier sehen, zeigt sich an Arbeit. Liebe zeigt sich in der Welt durch die Arbeit in der Liebe. Wahre Liebe schaut auf das Wohl des anderen. Sie führt dazu, dass Menschen füreinander da sind. Aber noch viel mehr als das. Sie führt dazu, dass Menschen sich füreinander einsetzen und sich regelrecht für andere abmühen. Diese Vorstellung steckt hinter dieser Arbeit der Liebe und die hört sich vielleicht nicht sehr attraktiv oder romantisch an. Aber wenn man sie sieht, dann ist sie beeindruckend. Werk im Glauben, Arbeit in der Liebe, Geduld in der Hoffnung. Durch die Bekehrung zum wahren Gott heraus handeln die Menschen in der christlichen Gemeinde in Thessalonich nun beobachtbar anders. Und daran erkennt Paulus, dass Gott selbst am Wirken ist. Und deshalb dankt er Gott. Und in Vers 4 sagt er, schaut euch das mal an, er sagt, wir wissen, Brüder und Schwestern, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Der Unterschied, den das Evangelium macht, ist ein Unterschied, den Gott bewirkt. Und das kommt in Vers 5 heraus. Dort heißt es, unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und mit großer Überzeugung. Und weil Gott diese Dinge wirkt, weiß Gott, diese Menschen sind erwählt. Gott selbst hat diese Menschen an der Hand genommen, wie man ein kleines Kind an der Hand nimmt. Und er hält sie fest und er schenkt ihnen Überzeugung. Und er leitet sie auch durch seinen Heiligen Geist, damit sie von nun an konkrete Schritte in eine neue Richtung mit ihm gehen werden. Und genau das wünschen wir uns natürlich für Gemma. Und überhaupt für jeden Menschen, der das Evangelium noch nicht kennt und angenommen hat. Doch damit das geschieht, muss Glaube in dieser Welt erfahrbar sein. Wir haben also gesehen, dass alleine schon das Annehmen des Evangeliums eine positive und lebensverändernde Kraft in sich birgt. Und ich kenne viele Menschen in dieser Gemeinde, die das sofort bejahen können. Doch wie bei den Thessalonichern damals reicht es nicht, einfach nur ein verändertes Leben zu führen. Das Evangelium ist eine Botschaft zum Weitersagen. Und das bringt uns zu unserem dritten und letzten Punkt. Das Evangelium weitersagen oder weitergeben. Was bedeutet es? Naja, es bedeutet, dass wir unseren Mund aufmachen und Worte über Gott sprechen. Das Evangelium ist in Thessalonich angekommen, weil Paulus und seine Mitstreiter trotz Misshandlung und Gefängnis davor den Mut fanden, Menschen die Botschaft über Jesus Christus weiterzusagen. Paulus und die anderen gingen in Thessalonich nicht hin und versuchten, diese Botschaft ohne Worte, allein durch gute Taten zu vermitteln. Und das wird sie nach den Erfahrungen in Philippi bestimmt große Überwindung gekostet haben. Und auch uns kann es große Überwindung kosten, Freunden und Familien das Evangelium weiterzusagen. Man weiß ja nicht, wie der andere reagieren wird, aber um seinetwillen machen wir es trotzdem. Man kann das Evangelium auch heute noch nicht ohne Worte weitersagen. Umgekehrt kann es natürlich auch große Überwindung kosten, es zu hören. Und wenn Sie oder du heute als Nichtchrist geduldig dieser Botschaft zugehört haben, dann will ich mich dafür bei Ihnen bedanken. Ich hoffe, dass es nicht ganz umsonst war und dass zumindest ein Verständnis dafür gewachsen ist, warum Christen diese Botschaft unbedingt weitergeben wollen. Es geht nicht um uns, sondern es geht darum, wie Sie, wie du die Ewigkeit verbringst. Es geht uns darum, dass Sie vor dem zukünftigen Zorn errettet werden, indem sie an Jesus Christus glauben. Nur so können wir eine Verbindung mit dem Vater haben. Und eben darum ging es auch den Thessalonicher Christen, und das taten sie nicht nur in ihrer Region, in Makedonien und Achaia, sondern weit darüber hinaus. Und Paulus schreibt in Vers 8 sogar, An allen Orten hat sich ihr Glaube an Gott ausgebreitet. Was natürlich eine gewisse Übertreibung darstellt, aber eine bewusste Übertreibung, die zum Ausdruck bringt, wie weit die Anstrengungen der Christen in Thessalonich reichen, um das Evangelium allen weiterzusagen. Trotz Bedrängnissen, trotz Schwierigkeiten ist diese Botschaft unaufhaltbar. Denn wer von ihr gefangen genommen wurde, der ist fasziniert von ihr. Der will sie weitergeben. Und wenn Paulus sich an die kraftvolle Dynamik erinnert, mit der die Thessalonicher das Evangelium angenommen haben und welche Anstrengungen sie seitdem unternehmen, um es weiterzusagen, dann kann er der christlichen Gemeinde dort sagen, wisst ihr was? Genau so sieht eine vorbildhafte christliche Gemeinde aus. Denn vorbildhafte Gemeinde sein bedeutet, das Evangelium anzunehmen und es weiterzusagen. Nicht nur eins, annehmen und weitersagen. Wenn ich mir das so durchlese, was Paulus hier von den Thessalonichern schreibt, dann muss ich ehrlich sagen, so wünsche ich mir auch unsere Gemeinde. Vielleicht geht es euch genauso. Vielleicht seht ihr auch schon viele ermutigende Anzeichen, dass Gott auch hier mit Kraft, mit seinem Heiligen Geist am Wirken ist und Leben verändert. Aber ich wünsche mir noch mehr davon. Ich wünsche mir dieselbe Begeisterung über das Evangelium, die auch die Thessalonicher ergriffen hat. Ich wünsche mir dieselbe Dynamik, die die Bekehrung zum lebendigen und wahren Gott ausgelöst hat. Wie können wir als Gemeinde Glaube, Liebe und Hoffnung genauso konkret bei uns ausleben wie damals? Wenn Paulus einen Brief an uns schreiben würde, wie genial wäre es, wenn er dasselbe auch über uns sagen würde. Vielleicht geht es dir genauso? Dann lasst uns doch gemeinsam beten zum Abschluss, dass der uns diesen Wunsch erfüllt, der ihn erfüllen kann und erfüllen will. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Vorbild der Thessalonicher, die zu einem Vorbild in ihrer Region und darüber hinaus wurden, indem sie das Evangelium annahmen, sich durch das Evangelium ändern ließen und das Evangelium voller Begeisterung und mit viel Anstrengung weitersagten. Wir bitten dich, lass uns auch eine solche Gemeinde sein. Wir bitten dich, lass jeden Einzelnen von uns mit dieser großen Überzeugung und Begeisterung hinausgehen und von Jesus reden. Wir bitten dich insbesondere für Gemma, dass du ihr Leben so wandelst, so neu gestaltest, dass auch sie als dein Kind Jesus Christus nachfolgt und wie er in der Welt deine Wahrheit verkündigt. Vater, wir wissen, dass wir schwach sind und ohne dich nichts tun können, aber so wie du in den Thessalonichern gewirkt hast, so kannst du auch heute durch deinen Heiligen Geist in uns wirken. Und um dieses Wirken bitten wir, damit du in unserer Mitte alle Ehre und Anbetung erhältst, die du verdient hast. In Jesu Namen. Amen.